ARD.
5,6 Millionen Menschen in Deutschland gelten als überschuldet. Ihr hört Dieb Doku, ich bin Johannes Nichelmann. Unser Autor Oliver Martin hat sich überschuldet. Aus Angst und Scham, das Geld nicht begleichen zu können, ignoriert er alle Hilfsmöglichkeiten und landet in dem, was man die Schuldenfalle nennt. Auch sein kleiner Bruder kämpft mit der Überschuldung, sein Unternehmen muss Insolvenz anmelden und plötzlich steht er mit über 100.000 Euro Schulden da. Der große Bruder hingegen arbeitet bei der Bank und vergibt Kredite. In dieser Folge sprechen die drei zum ersten Mal darüber und finden Lösungen. Oliver Martin erzählt euch die Geschichte von sich und seinen beiden Brüdern.
Ein Herbsttag in Berlin-Mitte. Ich habe gleich einen Termin bei der Schuldnerberatung. Denn seitdem ich 20 bin, bin ich überschuldet. Nach einem abgebrochenen Studium konnte ich meinen dafür aufgenommenen Kredit nicht begleichen und rutschte in die Schuldenfalle ab. Und jetzt stehe ich also vor der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas und versuche, Ruhe zu bewahren. Meine Hände zittern. Ich bin nervös. In meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken.
Was machst du eigentlich mit deinem Geld?
Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 2 Wochen auf das unten stehende Konto.
Du hast versagt.
Sie befinden sich mit einem Betrag von 949 Euro im Zahlungsrückstand. Wegen der Geldforderung in Höhe von 1.266 Euro
habe ich gegen Sie die Vollstreckung durchzuführen.
Wir konnten Sie telefonisch nicht erreichen.
Du bist wertlos.
Bitte rufen Sie uns dringend zurück.
Wir fordern Sie letztmalig auf, die offene Gesamtforderung in Höhe von 10.469 Euro zu überweisen.
Seit 16 Jahren trage ich diese Last mit mir. Meine Fehler, meine Schuld. Und habe bis jetzt geschwiegen, denn über Geld spricht man nicht. Geld ist schmutzig. So wurden meine Brüder und ich erzogen. Auch mit ihnen habe ich niemals über dieses Thema gesprochen. Dabei ist mein großer Bruder Bankkaufmann und vergibt Kredite. Und der Kleine hat seine eigene Schuldenerfahrung gemacht.
Das heißt, ich hatte dann auf einen Schlag 110.000 Euro Schulden. Das ist ein ekelhaftes Gefühl.
Ich will mein Schweigen und dieses Tabu brechen und unsere Geschichte erzählen. Ich bin im Süden Deutschlands aufgewachsen, in einer kleinen Stadt unweit des Bodensees. Dort trifft man sich am Samstag auf dem Wochenmarkt und kauft Lebensmittel vom Bauernhof aus der Umgebung. Die Straßen sind sauber, nach 22 Uhr herrscht Ruhe und in Mehrfamilienhäusern wandert im wöchentlichen Turnus ein Schild von Wohnungstür zu Wohnungstür und klärt über den Kehrdienst auf. Hier wollte ich auf keinen Fall bleiben. Wenn ich an meine Kindheit und Jugend denke, ist das vorherrschende Gefühl Scham. Ich schäme mich für unsere kleine Mietwohnung mit dem olivgrünen Teppichboden, direkt am Bahnhof, dem Ghetto der Kleinstadt, wie es heißt. Ich schäme mich, dass ich lange Zeit kein eigenes Zimmer habe. Dafür, dass mein Vater nie eine Ausbildung gemacht hat und sich von Job zu Job hangelt. LKW-Fahrer, Bauarbeiter, Teileverkäufer im Autohaus. Dafür, dass wir in den Sommerferien in den Bayerischen Wald fahren, während meine FreundInnen nach Kreta fliegen oder nach Schweden. Dafür, dass sich in meiner Familie niemand für Kultur interessiert, nur für Fußball und Formel 1. Ich schäme mich für unsere Armut.
Aber hattest du das Gefühl, dass wir arm waren wir ja nicht?
Das ist mein kleiner Bruder Marco, 4,5 Jahre jünger als ich.
Ich hatte schon das Gefühl.
Ja.
Als ich auszog, war er gerade 15. Wir haben uns das Kinderzimmer geteilt, aber besonders nahe standen wir uns nicht. Wir sitzen auf dem Balkon. Vielleicht, denke ich, lässt sich ein Gespräch über Geld und Schulden leichter führen, bei einem Glas Wein und einer Zigarette.
Aber das Gefühl hatte ich nie, dass wir arm sind. Mir war immer bewusst, dass wir jetzt nicht unglaublich wohlhabend sind, aber... Ich hatte schon immer das Gefühl, an uns ist Uns hat nichts gefehlt. So, also es, die Basics waren immer da.
Oh. Weißt du, wann das mir eingeimpft wurde? Das ist wirklich eine meiner ersten Erinnerungen. Bei unserem Onkel. Da saß ich mal mit unseren Cousinen und unserer Tante und unserem jetzigen Ex-Onkel beim Frühstückstisch. Er fragte mich, ob ich eigentlich wisse, wie wenig Geld meine Familie hätte. Er meinte dann so zu mir, und ich war, keine Ahnung, 4, 5. Er hat dann so gezeigt, so, wir stehen hier, hat so nach ganz oben gezeigt. Opa und Oma sind ungefähr hier, und dann wanderte das auf Brusthöhe und ihr seid da unten und die Hand wanderte unter den Tisch. Und ich glaube, das hat sich mir wirklich so eingeprägt. Mir ist es vor ein paar Jahren irgendwann mal eingefallen und ich dachte mir so, vielleicht war das so der Ursprungskern meiner Scham, was Geld angeht. Krass.
Dass man sowas weiß noch.
Eben dieses so, ihr seid arm und könnt euch nichts leisten und ihr seid deswegen auch nichts wert. Es wird frisch, wir gehen rein. Ein bisschen fühlt es sich an, als würden wir in der Kirche auf dem Beichtstuhl Platz nehmen, die Holzstühle unter uns knarren. Und ich gestehe, dass es mir bis heute schwerfällt, mit Geld umzugehen. Ich habe es einfach nie gelernt.
Wie denn? Also, wie? Also, nach meinem Gefühl wussten unsere Eltern ja nicht mal, wie man mit Geld umgeht. Also, wie ich gesagt habe, das Geld kam rein und das Geld ging raus. Da war nie die Sprache von, komm, wir legen jetzt einen Teil mal, 20% legen wir davon weg, sparen was an. Also, das kam ja nie zur Sprache.
Marco hat nach der Schule eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik gemacht. Im Laufe der Jahre bringt er sich selbst einen verantwortungsvollen Umgang mit Finanzen bei, mithilfe von YouTube-Videos und Apps. Finanzielle Stabilität ist ihm wichtig.
Ich kann mich an eine Situation meiner Kindheit erinnern. Das weiß ich bis heute und erzähle es auch meiner Frau immer wieder. Ich hatte eine Phase in meiner Kindheit, wo ich total auf Eishockey fixiert war und jeden Tag irgendwie draußen war und Hockey gespielt habe. Es war mein absoluter Traum damals mit dem Eishockey. Wir haben in unserer Stadt einen Eishockeyverein. Also ich habe gebettelt bei meinen Eltern, dass das irgendwie möglich wäre. Aber sie konnten es mir nicht ermöglichen, weil dieses Hobby einfach total teuer ist und sie konnten es sich nicht leisten. Und das hat mich, glaube ich, bis heute geprägt, wo ich auch sage, das will ich meinen Kindern nie antun, weil das hat wirklich geschmerzt. Und da habe ich mir geschworen, das will ich meinen Kindern nie antun. Dass wenn die wirklich einen Traum haben, dann sollen die das machen können, egal was es kostet.
Marco ist inzwischen Teamleiter und macht seinen Industriemeister. Seine Frau eine zweite Ausbildung. Sie leben gemeinsam mit ihren zwei Kindern in einer Mietwohnung in unserer Heimatstadt. Sie kommen gut über die Runden. Bis sich Marco selbst einen Traum erfüllen will. Er gründet ein eigenes Unternehmen und nimmt dafür einen Kredit über 25.000 Euro auf. 2007. Auch ich nehme einen Kredit auf, um mein Studium in Berlin zu finanzieren. Ich schreibe mich ein für Skandinavistik. Die Dresdner Bank bietet mir 500 Euro pro Monat über 6 Semester. Macht insgesamt 18.000 Euro. Die Rückzahlung soll ein Jahr nach Ende des Studiums beginnen. Fair enough, denke ich. Nur studiere ich nicht wirklich. Statt isländische Deklination zu lernen, verbringe ich die Zeit im Berliner Nachtleben. Ich muss zugeben, ich verkörpere das Klischee vom Landei in der Großstadt. Nach nur 2 Semestern breche ich das Studium ab. Da ich natürlich nicht das Kleingeschriebene meines Kreditvertrags gelesen habe, werde ich beim Telefonat mit meiner Bankberaterin überrascht. Mit dem Abbruch des Studiums werden die bereits ausgezahlten 6.000 Euro zur sofortigen Rückzahlung fällig. 6.000 Euro, die ich natürlich nicht habe, die ich mit meinem Nebenjob in einer Bar auch nicht auf die Schnelle aufbringen kann. Damals bekomme ich 5 Euro pro Stunde. Der Mindestlohn wird erst 6 Jahre später eingeführt. Von meiner Familie kann ich keine finanzielle Unterstützung erwarten. Deshalb habe ich den Kredit ja in erster Linie aufgenommen. Aber ehrlicherweise, Es ist auch nicht so, als hätte ich um Hilfe gebeten.
Das war ja de facto so, dass wir früher jetzt nicht so den engen Draht hatten.
Das ist mein großer Bruder, Danny.
Ich hatte eher eine Verbindung zu unserem jüngsten Bruder über Fußball und so weiter, als zu dir, du Leseratte.
Danny ist 4 Jahre älter als ich. Auch er lebt mit seiner Familie in unserer Heimatstadt. Danny erschien mir immer als der Vernünftige von uns dreien. Marco ist der Mutige. Und ich der Träumer.
Gefühlt waren und sind heute wir ja noch so von der Welt ganz weit auseinander. Und dazu dann noch, klar, du in Berlin und wir im tiefen Süden. Dann hat man sich ja auch einfach klar durch die Entfernung selten gesehen und hatte nicht den Draht, als dass du da als erstes mich auf der Schnellwahl hast und anrufst.
Das Verrückte ist, mein großer Bruder ist Bankkaufmann, genauer Kreditreferent. Das heißt, er ist zuständig für die Prüfung und Vergabe von Krediten. Warum habe ich ihn damals eigentlich nicht um Rat gebeten? Das fällt mir erst jetzt ein.
Und das andere wäre gewesen, was hätte ich tun können? Also ich hätte auch nur auf sachlicher Ebene dir rudimentär was verklickern können. Sagen können, red mit deiner Bank.
Wahrscheinlich hätte ich genau das gebraucht. Er ist zwar vor allem für große Firmen zuständig und nicht für Privatkredite, aber hätte ich bei der Bank überhaupt irgendwas retten können in meiner Situation?
Also im Privatkundensegment ist dann halt von der Masse nochmal was ganz anderes, weil dann hast je nach Bank, je nach Ausrichtung wahrscheinlich 1.000 bis 2.000 Kunden, die dir zugeschlüsselt sind. Und wenn du am Tag 4 Kundentermine hast, 1,5 Stunden, sind 6 Stunden rum, zwischendrin noch Telefonat, Rückrufe, E-Mails, dann noch hinzugehen, proaktiv auf die zuzugehen, wo du weißt, du hast Arbeit, du hast kein Geschäft, die bringen dir erstmal nichts, ist eher schwierig. Aber ich glaube, die können der Masse wegen gar nicht jedem hinterher telefonieren.
Ich schaue beschämt zu Boden. Ich verweigere mich damals jeder Kommunikation. Versuche, die ganze Sache zu verdrängen. Vergeblich, na klar.
Und dann ist halt, sollte halt ein Kunde auch irgendwann mal reagieren. Und weil da steht ja immer drin, wenn was ist, dann bitte melde dich. Wir gucken, ob wir eine Lösung finden. Also es wird in diesen Mahn- und Erinnerungsschreiben schon angeboten. Aber es muss der Kunde dann halt A, lesen und B, halt auch tun und annehmen. Mhm. Und wenn halt, wenn er nicht sich rührt, dann wird gekündigt mit allen Konsequenzen, Inkasso, Schufa-Eintrag etc.
Das ist genau meine Geschichte. Die gefürchteten grünen Briefe der Dresdner Bank landen meist ungelesen in einer Kiste unter dem Bett. Währenddessen wachsen die Zinsen. Aus grünen Briefen werden die dringenderen gelben Einschreiben. Am Ende die Kündigung von Seiten der Bank. Ein Inkassounternehmen übernimmt fortan die Eintreibung des Geldes. Ich habe einen Schufa-Eintrag. Das alles passiert ab 2008. Dass meine persönliche Schuldenkrise mit der globalen Finanzkrise zusammenfällt. Dass die Finanzwelt um mich herum brennt. Dass die Immobilienblase, die Schuldenbremse, die Europäische Zentralbank, der Leitzins, Krieg, Inflation. Dass das alles auch mit meinem Leben zu tun hat, bemerke ich gar nicht. Ich verschließe die Augen und Ohren vor der Außenwelt. Die Überschuldung macht mich egoistisch. Ich sehe nur noch meine eigene, selbstverschuldete Misere und verstecke mich unter der Bettdecke.
Hallo?
Muss ich gar nicht. Guck mal, wenn du von ihr sprichst, hört man auch an.
Ich bin zu Besuch bei der Familie meines Bruders Marco. Wir frühstücken gemeinsam. Meine Nichte erzählt mir von ihrem Traum, ein eigenes Wohnmobil. Ein echtes, um damit zu reisen.
Hm? Ein Wohnmobil?
Ich habe nämlich ganz viel Geld in meine Spardose.
Wo ist die Spardose?
Da oben. Die Katzenspardose.
Darf ich die mal runterholen?
Na klar.
Okay. Wollen wir die mal schütteln? Da ist echt viel drin. Was glaubst du, wie viel da drin ist?
Zählen wir.
Okay.
Die Kinder meines kleinen Bruders sollen es mal besser haben. Ein Wunsch, den vermutlich alle Eltern teilen. Finanzielle Sicherheit ist ihm deshalb wichtig. Aber auch Unabhängigkeit.
Also es war immer Mein Traum eigentlich bis heute, ein eigenes Unternehmen zu haben. Ich weiß nicht warum, aber das ist so irgendwie so tief in mir drin, so ein eigenes Baby zu haben und alles beruflich, was ich mache, für das herzugeben. Und dachte damals, das Business mit den, also ich habe Klamotten selber designt und herstellen lassen, das wäre es.
Er gründet eine kleine UG, eine Unternehmensgesellschaft, mit 500 Euro Startkapital.
Und so habe ich damals angefangen. Also ich habe mich für Mode interessiert, ich wusste, was mir gefällt, war aber nie so hundertprozentig zufrieden mit dem, was ich gekauft habe und dachte, das kannst du eigentlich besser. Und so habe ich da mit Photoshop angefangen, da so T-Shirts zu designen oder Pullis zu designen.
Die Kosten halten sich anfangs im Rahmen. Ein Freund unterstützt ihn beim Erstellen der Website und er benutzt die Garage unserer Mutter als Lager. Die erste Kollektion soll in Asien gefertigt werden. Um die zu finanzieren, nimmt er einen ersten Kredit bei der Bank auf.
Und das war einfach ein Privatkredit zur freien Verfügung. Und da habe ich damals, glaube ich, 25.000 Euro aufgenommen.
Die Anfertigung frisst das Geld schnell auf. Samples werden hin und her geschickt, Korrekturen gemacht. Er stockt seinen Kredit um weitere 5.000 Euro auf. Einen Teil davon setzt er für gezielte Werbung auf Social-Media-Kanälen ein. Aber kaum jemand will seine Klamotten kaufen.
Es gab gar nie so die Phase, wo ich gesagt habe, boah, jetzt kommen viele Bestellungen rein oder jetzt läuft's gut. Bis zum Schluss eigentlich immer hatte ich das Gefühl, du steckst immer noch so am Anfang. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das Geld, was ich da jetzt aufgenommen habe, das reicht nicht mehr. Da war ich dann an so einem Punkt, okay, also entweder du hörst jetzt auf, weil es geht nicht mehr weiter, oder du gehst all in und guckst, wo du sonst noch Geld herbekommst.
Marco bewirbt sich um einen Förderkredit für junge UnternehmerInnen. Sein Konzept überzeugt. Er erhält weitere 65.000 Euro. Seine Kredithöhe liegt damit bei 95.000 Euro. Was für eine Zahl.
Angst hat mir das nie gemacht. Ich war eigentlich die ganze Zeit, war mir klar, wenn es in die Hose geht, dann musst du mitunter Privatinsolvenz anmelden. Also das war immer klar. Also wenn ich scheitere, dann kann es blöd enden.
Insolvent ist man, wenn man seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Eine Privatinsolvenz ist, kurz gesagt, ein gerichtliches Schuldenregulierungsverfahren.
Wann kam dann für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, es funktioniert nicht, ich muss irgendwie was tun?
Es gibt keinen speziellen Moment, wo das kommt, sondern das zieht sich über Wochen, wo du merkst, das, was ich jetzt da versucht habe, irgendwie kommt es nicht zum Tragen und es dauert lang und das Geld verbrennt irgendwo. Also das Geld wird ja nicht mehr, wenn du nichts verkaufst, sondern das Geld wird weniger. Und das zieht sich über Wochen. Und man merkt so dann so die innere Unruhe, die in einem aufsteigt. Irgendwie funktioniert es nicht. Und irgendwann wird es einfach so bedrückend, weil man einfach auch, wenn man aufs Konto schaut und es wird jeden Monat weniger und es kommt zu wenig rein.
Irgendwann ist er da. Der Moment, in dem er sich eingestehen muss, dass es nicht klappt.
Also die Situation weiß ich noch. Bin ich auf dem Sofa gesessen, habe wieder aufs Konto geschaut und habe zu meiner Frau gesagt, du, ich glaube, ich muss das Unternehmen beenden. Und das auszusprechen, das war auf der einen Seite, hätte ich heulen können, weil ich eben das Gefühl hatte, gescheitert zu sein. Auf der anderen Seite war es aber total erleichternd, das ausgesprochen zu haben. Das war hart, sich das einzugestehen. Das ist ein ekelhaftes Gefühl.
Marco meldet mit seinem Unternehmen Insolvenz an. Da er für seine Kredite auch privat haftet, gehen die Schulden aus dem Unternehmen auf ihn über.
Das heißt, ich hatte dann auf einen Schlag 110.000 Euro Schulden.
Ich werde da schon lange von meinen Schulden beherrscht. Ich wohne in einem kleinen WG-Zimmer für etwas über 200 Euro. Die gibt es damals noch. Illegal, zur Untermiete. Denn mit negativem Schufa-Eintrag komme ich in keinen Mietvertrag. Wenn niemand in der WG kocht, esse ich Yum-Yum-Nudeln für 50 Cent vom Späti gegenüber. Ich wiege nur noch 54 Kilo, bei einer Größe von 1,86 Meter. Ich leihe mir die Klamotten meiner Mitbewohner, weil ich mir eigene kaum leisten kann. Benutze ihr Shampoo und Duschgel, sogar ihre Rasierer. Wenn ich mal Waschmittel oder gar Weichspüler zusteuern kann, bin ich ein bisschen stolz. Unser WG-Konzept funktioniert nur, weil die anderen von ihren Eltern unterstützt werden. Arbeiten tun sie nicht. Sie konzentrieren sich auf ihr Studium. Wir reden fast nie über meine Armut oder meine Schulden. Und wenn, dann betrunken und im Spaß. Oliver und sein Geld lachen wir. Worüber wir noch lachen? Reality-Shows. Die Wollnys, Frauentausch. Peter Zwegerts, Raus aus den Schulden. Wir lachen über andere Menschen und deren Leid. Nennen sie asozial. Ich trinke viel in dieser Zeit, um zu vergessen, um meinen Kopf für kurze Zeit zu entlasten vom Diktat der Schulden, von der Schwere, der Scham. Im Frühjahr 2011 liegt mein Studienkredit mit allen Mahn-, Inkasso- und Kontoführungsgebühren, mit Adressprüfkosten, Teilzahlzuschlag und vor allem satten Zinsen bei 9.507,70 €. Das teilt mir Intrum mit, das Inkasso-Unternehmen, das meinen Kredit aufgekauft hat, um ihn, so die Formulierung auf der Website, zu beitreiben. Sie schreiben:
Wir helfen Ihnen gerne, Ihre Schulden zu bezahlen. Wir schauen, wie viel Geld Sie haben und machen einen Plan, mit dem Sie Ihre Schulden bezahlen können. So können Sie wieder Kontrolle über Ihr Leben gewinnen.
Heißt im Klartext, Sie machen Druck, schicken Briefe, rufen Tag und Nacht an. 8 Uhr morgens ist für mich noch Nacht.
Sie befinden sich mit der Darlehenstilgung im
Wir konnten Sie telefonisch nicht erreichen. Bitte rufen Sie uns dringend zurück.
Wir fordern Sie letztmalig auf, die offene Gesamtforderung in Höhe von 10.469 € zu überweisen.
Es wirkt. Ich beginne eine Ratenzahlung. Auch wenn ich die ersten Jahre kaum mehr als die monatlich anfallenden Zinsen tilge. Es ist beinahe so, als sei ein Damm gebrochen. Sind 10.000 € erstmal geknackt, ist es fast egal, was noch obendrauf kommt. Und im Laufe der Jahre kommt da noch einiges dazu. BAföG, Krankenkassenbeiträge, Zusatzzahlungen für eine Zahn-OP, Mietschulden. In der Summe belaufen sich meine Schulden auf dem höchsten Stand auf etwa 22.000 €. So genau weiß ich es aber nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ich entwickle Chuzpe im Umgang mit den Schulden. Das erste Mal, dass ein Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, bin ich noch unfassbar nervös. Ich räume mein Zimmer auf, damit ich nicht wie ein Opfer wirke. Meine Mitbewohner sind zum Glück in der Uni und bekommen nichts davon mit. Beim zweiten Mal, einige Jahre später, bin ich schon souveräner. Mit Kontopfändungen kenne ich mich inzwischen auch aus. Das passiert, wenn eine Gläubigerin an das Geld auf meinem Konto will, weil ich trotz Mahnung vom Amtsgericht mal wieder nicht bezahlt habe. Ich weiß, dass man ganz leicht bei der Bank ein Pfändungsschutzkonto einrichten kann. Die Pfändungsschutzgrenze wird auf meinem Konto sowieso nie überschritten. Also ist da eh nichts zu holen. 1.500 €, so viel verdiene ich gar nicht. Im Gegensatz zu meinem kleinen Bruder gestehe ich mir kein Scheitern ein. Ich bin nicht gescheitert. Die Gesellschaft ist das Problem, das System. Aufstiegsmöglichkeiten, Chancengleichheit, soziale Mobilität, liberales Gewäsch. Das Versprechen der Moderne, jeder könne es schaffen. Ich lache. Vielleicht potenziell alle, aber nicht jeder. Kapitalismus, Neoliberalismus, marktkonforme Demokratie, Bullshit. Wenn sich die Welt an der Marktlogik des Wettbewerbs orientiert, okay, dann habe ich diesen Wettbewerb verloren. Wenn die Herkunft über meinen Werdegang bestimmt, dann stimmt was nicht. Das habe ich nicht zu verantworten. Manche kriegen das Geld halt in den Arsch geschoben. Ich muss dafür schuften. Ist doch klar, dass ich mit meinem zweiten Studium kaum vorankomme. Über die Unterstützung vom Staat kann ich nur lachen. Selbst heute, im Jahr 2024, nach Pandemie und Inflation, kriegen Studierende höchstens 992 Euro BAföG pro Monat. Während die durchschnittliche Miete für ein WG-Zimmer in Berlin inzwischen bei 650 Euro liegt. Ist klar, wir wissen ja von Guido Westerwelle. Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein. Marco hat mit seinen 110.000 Euro Schulden mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Im Gegensatz zu mir übernimmt er jedoch von Anfang an Verantwortung. Mein Bruder ist pragmatisch und beauftragt einen Anwalt. Der versucht mit allen GläubigerInnen einen Vergleich auszuhandeln. Sollte das nicht klappen und erst dann, kann er vor Gericht eine Privatinsolvenz beantragen. Ein Verfahren, das es ermöglicht, innerhalb von 3 Jahren seine Schulden abzubauen. Klingt erstmal gar nicht so schlecht.
Eine Privatinsolvenz hat halt den Nachteil, dein Arbeitgeber bekommt es halt mit, weil er muss natürlich dann diese Pfändungsbeträge abführen vom Gehalt. Also das ist halt der große Nachteil.
3 Jahre lang müsste mein Bruder dann den pfändbaren Anteil des Gehalts abgeben. Also alles, was über der Pfändungsschutzgrenze von derzeit genau 1.492 Euro liegt. Dazu bekäme er einen sogenannten Treuhänder an die Seite gestellt. Der passt auf, dass man sich an alle Regeln hält. Das Ganze funktioniert übrigens auch, sollte man weniger verdienen als 1.492 Euro. Dann kann man eben nichts abgeben. Markus' Anwalt versucht es erstmal mit dem Vergleich. Doch das dauert.
Das erste Mal, als ich dann den Anwalt angerufen habe, das war ungefähr 2019. Das heißt, 5 Jahre hat es gedauert von hallo, ich bin wahrscheinlich insolvent mit meinem Unternehmen, bis zu ich habe die Schulden beglichen. Also 5 Jahre. Nein, könnte man auch sagen, Privatinsolvenz wäre deutlich schneller gewesen. Aber halt mit den Nachteilen, die es mit sich bringt.
Aber der Anwalt hat Erfolg. Er handelt eine Vergleichssumme aus. Durch ein privates Darlehen kann Marco die Summe bezahlen. Er muss nicht in die Privatinsolvenz. Mein Bruder kommt relativ milde davon.
Genau, also von den 110.000 Euro zum Schluss mit Zinsen waren es dann, glaube ich, 120.000, die dann letztlich dran standen, musste ich 23.000 Euro zurückzahlen. Das ist irgendwie 15% ungefähr Quote, die du zurückgezahlt hast.
Dazu kommen die Anwaltskosten von etwa 10.000 Euro. Die Vergleichsverhandlung, die der geführt hat, kann übrigens auch von einer anerkannten Schuldner- und Insolvenzberatung übernommen werden. Kostenlos. Hätte ich das mal früher gewusst.
Ich glaube, wir können in Deutschland da schon auch froh sein, dass es sowas wie eine private Insolvenz gibt, also die Möglichkeit, weil sonst treibst du die Leute ja in Ruin mitunter.
Marco weiß, dass er Glück hatte und ist sich seiner privilegierten Position bewusst. Er hat eine Festanstellung, ein gutes Gehalt, eine Frau, die ihn unterstützt. Hat er jemals ein schlechtes Gewissen gehabt? Immerhin hat er den Banken nur 15% seiner Kredite zurückgezahlt.
Da ich sag mal, von niemandem privat irgendwie was geliehen habe, sondern mit Bankinstituten zu tun hatte, habe ich da jetzt keine persönlichen Gefühle oder Schuldgefühle, dass ich sage, boah, es tut mir total leid, dass die Bank da jetzt ihr Geld nicht bekommt, sondern das kalkulieren die Banken ja mit ein. Das ist ja ein ganz normales Geschäft, wenn du einem Unternehmen, ich sag mal, Risikokapital gibst, dann gehst du davon aus, dass du es nie wieder siehst.
Auch mein Bruder Danny, der Bankkaufmann, sieht das ähnlich. Was mich überrascht.
Klar, also das gehört zum Business dazu. Kreditgeschäft ist Risikogeschäft. Das weiß man als Bank, das managt man und man preist sie auch ein. Also jeder Kunde, der einen Kredit hat, zahlt einen kleinen Zinsanteil für das rechnerische Ausfallrisiko, was ich einfach in der Masse habe. Aber das ändert ja nichts daran, dass es eine gegenseitige Verpflichtung zu Zahlung und Rückzahlung ist. Mhm. Aber ich meine, am Ende für die Bank an sich ist Business. Kredite sollen, müssen zurückgezahlt werden, aber Kredite fallen aus. Also das ist dann relativ unemotional.
Und was ist mit den 80.000 Euro, die Marco den Banken schuldig geblieben ist?
Ja, das gehört zum Risiko. Also es kommt ein bisschen auf die Bank drauf an. Wenn ich jetzt an eine blaue oder gelbe Großbank denke, dann tun denen die 80 Euro nicht weh, wenn ich jetzt 80.000. An die... Was habe ich gesagt?
80.
Achso, ja, die 80. 1000. Also. Wir reden ohne die Nullen.
Ja, es ist schon ziemlich surreal. Also eine Summe, die du dann ja auch nicht siehst irgendwo auf deinem Konto. Ist halt wirklich eine fiktive Zahl. Die schwirrt halt rum, aber greifbar ist das nicht.
Mein vernünftiger Bruder und der mutige Bruder sind da einfach anders als ich. Meine Schuldengeschichte ist durchsetzt von Scham und Schuldgefühlen. Fiktiv erscheint mir nichts daran. Die Einsen und Nullen, die auf Konten hin und her geschoben werden, sind für mich sehr real. Trotzdem bin ich froh, mit meinen Brüdern darüber gesprochen zu haben. Ich glaube, das Sprechen über Schulden hat uns einander näher gebracht. Ein Geschmäckle bleibt trotzdem. Herbst 2024. 16 Jahre nach meinem Sündenfall bin ich nun also bei der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas und spreche mit Josefa Fernandes, der Leiterin der Beratungsstelle. Seit über 20 Jahren arbeitet sie in der Beratung, immer noch mit Leidenschaft. Die merkt man ihr auch an.
Ich höre gerne zu, ne? Das mache ich auf jeden Fall. Ich finde es auch wichtig, weil oft ist es ja so, sie reden das allererste Mal darüber. Bei manchen brauchen erstmal eine Weile, man muss auch so eine Beratungsbeziehung aufbauen. Ne? Also sie sehen mich auch das erste Mal. Ne? Und das finde ich immer ganz wichtig. Und wenn denn der Moment gekommen ist, wo sie darüber reden, da wird ganz viel Energie frei auch. Ne? Und dann, wenn sie jemand an der Seite haben, der ihnen dann dabei hilft, das irgendwie zu sortieren, zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt, ne? Und Ideen gibt, Impulse gibt, das macht ganz viel. Ne? Und darum geht es hier in der Beratung.
Damals wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, mir Hilfe zu suchen. Mich vor jemandem zu entblößen. Schuld zuzugeben.
Darum geht es aber wirklich nicht. Ne? Schuld, was haben wir denn davon? Wenn wir hier sitzen, jetzt haben wir einen Schuldigen. Ja? Und dann? Was ist dann? Also es bringt uns ja keinen Schritt weiter. Und schon gar nicht denjenigen, den es betrifft. Es geht vielmehr darum, dass man darauf guckt, welche Fehler habe ich gemacht, ne? Wie will ich die in der Zukunft vermeiden? Darum geht es vielleicht.
Heute kann ich mir meine Fehler eingestehen. Vielleicht, weil meine Schulden zum größten Teil abbezahlt sind.
Aber davor haben viele Menschen tatsächlich auch Angst. Ja, das ist auch etwas, was wir hier in der Beratung thematisieren. Ich versuche dann immer herauszufinden, bei meinem Gegenüber, was macht denjenigen am meisten Angst, nicht? Und dann tasten wir uns da an die Angst ran.
Was sich in meinen 20ern als Wut nach außen geäußert hat, war wohl auch eine Form der Angst vor dem Urteil der anderen, davor abgestempelt zu werden. Vor allem aber die Angst vor der eigenen Verantwortung.
Und da waren Sie ganz alleine damit? Haben Sie das alles mit sich allein ausgemacht?
Hauptsächlich ja. Also ich hatte irgendwann so ein oder zwei Personen in meinem Leben, wo man schambefreit über sowas sprechen konnte.
Schön.
Hat aber auch gedauert.
Ja, klar. Hätten Sie sich gewünscht davor?
Hätte ich es mir gewünscht? Das ist eine gute Frage. Also ich für mich persönlich so hatte echt das Gefühl, es war mir überhaupt nicht möglich, darüber zu sprechen. Ich wollte es mir nicht selbst eingestehen. Es hatte auch immer so einen Mitgeschmack von, na, du bist derjenige, der weggezogen ist, um zu studieren, der Erste irgendwie aus der Arbeiterfamilie, der was anderes machen soll und sowas. Und ich bin dann der, der in der Schuldenspirale landet. Also da spielten ganz, ganz viele Sachen mit.
Dieses Versagen?
Ja, genau. Mhm. Mit dem Grund, warum ich dieses Stück auch mache.
Okay.
Also, ich habe immer so das Gefühl, die Dinge, die mich am meisten selbst belasten, sollte man nach außen kehren, damit andere vielleicht
Auf jeden Fall sind Sie da authentisch, ne? Ist klar.
Also, ich hätte mich bestimmt gefreut, hätte ich irgendwie sowas gehört. Deswegen möchte ich das
machen. Schön, freue ich mich.
Ein Leben mit Schulden. Oliver Martin hat euch seine Geschichte erzählt. Martin Selig ist für den Ton verantwortlich, Redaktion Johannes Nichelmann. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Bewertungen helfen uns dabei, mit unserem Podcast sichtbarer zu werden. Und damit bekommen unsere Geschichten dann auch die Chance, mehr Menschen zu erreichen und zu berühren. Vielen Dank. Einen anderen bewegenden Podcast möchte ich euch auch gerne empfehlen, und zwar Die AIDS-Leugner, der fatale Irrweg der Christine Maggiore. Denn wer die Corona-Leugnung verstehen will, sollte bei den Verschwörungstheorien rund um AIDS anfangen. Dieser Podcast vom Deutschlandfunk erzählt die Geschichte von Christine Maggiore. 1992 wird sie HIV-positiv getestet, aber AIDS, das hält sie schon bald für eine Verschwörung der US-Regierung und der Pharmaindustrie. Den Link zu diesem spannenden Podcast findet ihr in den Shownotes, hört ihr auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Die Doku wieder in 2 Wochen. Bis denn!